Ist es in Ordnung, wenn ich nochmal anfange? Also, letzte Woche haben wir davon gehört, dass Jesus auf dem Weg durch nach Jerusalem ist, Städte und Dörfer durchzogen hat und über die enge Pforte und die Möglichkeit, wie man ja zu ihm kommen kann, die Vergebung durch den Glauben gelehrt hat. Und aktuell befindet er sich schon in einer kritischen Phase seines Dienstes. Wir haben es auch schon in der Einleitung gehört, die Pharisäer trachten danach, ihn umzubringen und zu töten. Sie drohen ihm, aber er lässt sich durch nichts beirren, denn sein Blick ist klar darauf gerichtet, auf seinen Auftrag, den er hat, ja, um sein Werk auf Golgatha zu vollenden. Und so wie es Jesus ging, so geht es auch heute vielen Christen in der ganzen Welt. Aber auch wir hier in Deutschland, wir leben insgesamt in unsicheren Zeiten. Viele von uns fragen sich gerade jetzt vor der Wahl, wie wird es mit unserem Land weitergehen? Wie wird es mit dieser Welt weitergehen? Ja, wie wird es vielleicht auch persönlich mit mir weitergehen? Aber wir werden heute lernen, dass unser Herr Gott alles im Griff hat. Und beten wir nicht auch im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Jetzt die Frage an dich, glaubst du das auch? Lässt du dich in deinem Leben von äußeren Bedrohungen oder Meinungen von anderen beeinflussen? Zögerst du dein Glauben, offen zu leben, aus Angst vor Verfolgung oder vor Ablehnung? Dann schau auf Jesus. Er ist unser Vorbild und er zeigt uns heute Morgen, dass wahre Stärke nicht darin besteht, sich zurückzuziehen aus Angst vor Menschen, sondern in dem, was er tut, wahrhaftig und standhaft zu bleiben, auch wenn der Preis hoch ist. Ich lese uns die Verse aus Lukas 13, Abvers 31 bis zum Ende. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gar nicht so einfach, der Text, habe ich mir gedacht. Aber rufen wir uns nochmal den Kontext in Erinnerung. Jesus ruft im Abschnitt davor dazu auf, sich darum zu bemühen, durch die enge Pforte zu gelangen. Und er verbindet diese Warnung damit, dass die Menschen nicht zögern sollen, sich nicht auf Äußerlichkeiten verlassen wollen und dass sie aber auch diese Konsequenzen ihres Schritts bedenken sollen. Jesus hat also gewarnt: Denkt darüber nach, geht ein durch die enge Pforte, ringt danach, aber überlegt auch, was es euch kosten wird. Und kaum hat er diese Warnung ausgesprochen, kommen jetzt plötzlich die Pharisäer noch am selben Tag ebenfalls mit einer Warnung. Eine Warnung über eine sehr ernsthafte Bedrohung, nämlich, dass Herodes Jesus umbringen will. Und sie sagen ihm, was uns wahrscheinlich jetzt im ersten Moment erstaunt: Er soll fliehen. Wir kennen Herodes schon aus dem Lukas-Evangelium. Wir erfahren bereits in Kapitel 3, dass er Landesfürst über ganz Galiläa ist. Und später sehen wir auch, dass er Johannes den Täufer gefangen nimmt und brutal töten lässt. Und jetzt? Jetzt ist Jesus an der Reihe. Auch er soll getötet werden. Über diesen Abschnitt haben sich schon viele Ausleger Gedanken gemacht und welche Rolle die Pharisäer in diesem Text hier heute Morgen gespielt haben. Die eine Theorie ist, oder einige sagen, es gab natürlich Pharisäer, die Jesus heimlich bewunderten und nicht wollten, dass er in die Hände des Herodes Antipas fällt. Nikodemus wäre ein Beispiel dafür. Andere sagen, ja, die Pharisäer wollten Jesus ja zum Schweigen bringen und hofften, dass er, wenn er von dieser Bedrohung des Herodes hört, so eingeschüchtert wird und Angst bekommt um sein Leben, dass er aufhört zu predigen. Und wieder andere sagen, die Pharisäer waren entschlossen, Jesus zu töten und das wollten sie selbst tun. Aber Jesus hielt sich nicht in dem Herrschaftsbereich, aber er hielt sich im Herrschaftsbereich vom Herodes Antipas auf und die Gerichtsbarkeit des Sanhedrin konnte ihn nicht ergreifen. Die Hoffnung war, dass er aufgrund dieser Warnung zurück nach Judäa kommen würde und wo sie ihn dann gefangen nehmen könnten. Man kann darüber natürlich viel spekulieren, aber was viel interessanter für uns ist, ist die Reaktion Jesu auf diese Warnung. Er sagt in Vers 32, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Jesus lässt sich nicht einschüchtern. Nicht von den Pharisäern und auch nicht vom Herodes. Denk mal darüber nach. Wie würdest du handeln? Wie würde es dir gehen? Wie würdest du reagieren, wenn der ganze Polizeiapparat Bayerns hinter dir her ist? Wenn er dich sucht, dich ins Gefängnis werfen will, vielleicht sogar töten will, was natürlich bei uns jetzt in Deutschland nicht möglich ist. Was wäre deine erste Reaktion? Also ich denke, Angst ums Leben, sofortige Flucht, möglichst weit weg. Aber Jesus, er hat keine Angst vor Herodes. Und mit seiner Antwort macht er deutlich, du kannst mir gar nichts. Jesus bleibt ruhig und gefasst. Warum? Weil er geboren wurde, um sein Leben zu geben. Um zu sterben. Er kennt sein Ende. Und er antwortet ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs. Und das zeigt auch, was er von Herodes hält. In den rabbinischen Schriften steht der Fuchs für jemanden, der hinterlistig ist und zugleich eine Bedrohung oder auch für jemanden, der wertlos ist. Im Hohenlied Kapitel 2 wird zum Beispiel auch von Füchsen als Schädlingen im Weinberg gesprochen. Jesus spricht eigentlich verächtlich über Herodes. Er fürchtet sich nicht vor ihm. Der glaubt, er könnte ihn töten. Herodes denkt vielleicht, er hat die Macht, das Leben dieses Emporkömmlings, dieses Zimmermanns zu beenden, wann er will. Aber Christus, Jesus Christus ist der König der Könige, Herr aller Herren. Für ihn ist Herodes nur ein kleiner, frecher Fuchs. Jesus Christus dagegen, erinnern wir uns, ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er lässt sich in keinster Weise von diesem Fuchs irgendwie einschüchtern. Jesus macht hier deutlich, dass die Pläne von Herodes ihn überhaupt nicht interessieren, denn er hat seinen eigenen Plan und diesen Plan, den wird er ausführen. Und zu diesem göttlichen Plan gehört eben, dass er noch eine Zeit lang in Galiläa bleibt, dass er sich dort offenbart als der Wahrhaftige, als der, der immer noch böse Geister austreibt, der Menschen heilt, aber sie auch lehrt über das Reich Gottes. Und diese Formulierung, heute und morgen, die ist nicht unbedingt jetzt als Zeitraum von 48 Stunden zu verstehen. Es handelt sich um eine Redewendung. Heute und morgen, es ist noch eine bestimmte Zeit. Es ist eine begrenzte Zeit, die bleibt. Denn Jesus sagt ja hier auch, dass er noch eine Zeit lang da sein muss, bevor er vollendet wird. Herodes glaubt vielleicht, das Leben Jesu in seiner Hand zu haben und ihn töten zu können. Doch Jesus macht den Pharisäern klar, Herodes hat mein Leben nicht in seiner Hand. Ich bin es, der mein Leben wann und wo ich will gebe. Denn in Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Amen, kann ich nur sagen. Amen. So ist es auch gekommen. Und ist es für dich nicht so tröstlich zu wissen, dass der Herr alles im Griff hat und dass nichts und niemand, ach kann Herodes, keine Staatsmacht, ihn daran hindern kann, seinen Plan auszuführen, denn sein Wille wird geschehen. Deshalb geht Jesus ganz unerschrocken seinen Weg weiter. Gott, der Vater, hat ja seinen geliebten Sohn in die Welt gesandt, um in dieser Zeit, als er wirkte, durch Wunder und Worte zu offenbaren, wer er ist. Und am Ende dieses Weges steht das Kreuz, um dort als Lösegeld für viele zu sterben. Jesus wird sein Leben geben, ja, um die gerechte Strafe für böse Menschen wie Herodes oder auch die Pharisäer, aber auch für dich und mich auf sich zu nehmen. Denn, das müssen wir zugeben, keiner von uns lebt immer so, wie es gut und richtig wäre. Und da klingen uns die Worte von Paulus, die er im Römerbrief geschrieben hat, in den Ohren. Wir haben sie schon oft gehört. Da ist keiner, der gerecht ist. Keiner, der Gutes tut. Es ist keiner, der vor Gott bestehen kann. Auch nicht einer. Gott kam in Jesus Christus zu uns, weil wir nicht zu ihm wollten, aber es auch nicht konnten. Sein guter Plan war es, einen Weg zu bereiten, damit wir wieder mit Gott versöhnt leben können. Deshalb das Kreuz. Das war sein göttlicher Plan und niemand, auch kein Herodes, kann ihn dabei aufhalten. Unser Herr war entschlossen, sein Leben für uns zu geben. Und er weiß auch, wie es geschehen wird. Deshalb fürchtet er sich überhaupt nicht vor Herodes, vor irgendwelchen schlechten Nachrichten. Und deshalb dürfen auch wir darauf trauen, dass wir bei ihm geborgen sind, wenn wir seine Kinder sind. Dass sich der Herr Jesus vor dem Herodes oder vor schlechten Nachrichten nicht fürchtet, finden wir auch in einem Psalm 112. Die Verse 7 und 8, die ich uns gern lesen möchte. Da steht, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Das gilt auch für dich. Fürchte dich nicht. Vertrau auf ihn, dass er für dich sorgt. Oder auch Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Stärke meines Lebens. Vor wem sollte ich mich erschrecken? In unserem Text ab Vers 33 erklärt Jesus nun, dass es nicht akzeptabel ist, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Er sagt, doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Es ist eine sehr traurige, aber auch eine tragische Geschichte, die Jerusalem geprägt hat. Denn immer wenn Gott Propheten nach Jerusalem geschickt hat, redeten die Propheten nicht das, was das Volk hören wollte. Oder auch die Könige. Denn die Propheten verkündigten die Wahrheit von oben und forderten das Volk damals schon zur Umkehr und Buße auf. Aber anstatt, dass die Einwohner, wie viele in Ninive, bereuten und umkehrten, erlebten die Verkündiger, die Propheten, Zorn, Hass und Gewalt. Ein paar Beispiele. In Jeremia 26 lesen wir von Uria. Er prophezeite Gericht gegen Jerusalem und gegen das ganze Land. Daraufhin ließ König Joachim ihn mit dem Schwert in Jerusalem töten. Oder auch in 2. Chronik 24, Vers 20. Da steht, da kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er auch euch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. In 1. Könige 18, Vers 4 lesen wir davon, dass die Königin Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, sodass nur noch ein kleiner Überrest durch Obadja gerettet werden konnte. Und eine Geschichte im jüdischen Talmud, der kein Teil unserer Bibel ist, wird berichtet, dass Jesaja, der Prophet, in Jerusalem zersägt wurde, weil er Jerusalem mit Sodom und Gomorra verglichen hatte. In Hebräer 11 werden zahlreiche Glaubenshelden des Alten Testaments erwähnt und auch wie sie um ihres Glaubens willen gelitten haben. Und da steht interessanterweise in Hebräer 11, Vers 37, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden umgebracht mit dem Schwert. Sie gingen umher in Schafspelzen und Ziegenhäuten, waren bedrängt und wurden misshandelt. Ob der Schreiber beim Zersägen nun an Jesaja gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber die Verkünder, die Propheten, mussten viel Schlimmes erdulden. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jerusalem die Stadt Davids ist, in der der Tempel Gottes steht, wo er Wohnung haben sollte, wo er letztendlich angebetet werden sollte, und dass es Jerusalem ist, die Stadt, die Gott liebt, aber die alle seine Propheten getötet hat, dann muss man sagen, inzwischen ist es die Stadt, die Gott verachtet, weil sie von seinen Wegen abgewichen ist. Jesus ruft zweimal aus, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Jerusalem, Jerusalem, in den Worten klingt eigentlich tiefe Trauer mit über diese Stadt, die sich weigert, von ihren falschen Wegen umzukehren. Aber in den Worten höre ich auch Schmerz und ach, ein Aufruf, kehr doch um, tu Buße. Jerusalem, Jerusalem, dieses zweimalige Wiederholen erinnern auch an Davids Sohn Absalom. Der kehrte sich von seinem Vater ab und rebellierte gegen ihn. Er versuchte, das Königreich zu übernehmen. Und dann gab es eine Schlacht und bei der Schlacht wurde Absalom dann von Joab getötet. Und als David davon erfährt, spricht er in 2. Samuel 19, ab Vers 1, da wurde der König von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, Wär ich doch nur an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David war voll tiefen Schmerzes und Trauer über den Verlust seines Sohnes, obwohl der sich von seinem Vater abgewandt und gegen ihn rebelliert hat. Jerusalem, Jerusalem. Ich denke, dieser Ausruf von Jesus zeigt auch, wie es Jesus ging, wenn er über seine geliebte Stadt nachdachte. Und wir wissen, David ist ein Bild Jesu und ich denke, das passt ganz gut zusammen, dass wir auch am David jetzt sehen, wie es Jesus geht. Welch sehnsüchtige Liebe er zu dieser Stadt und dem Volk hat, die aber abgelehnt wird. Wir sehen die Liebe Jesu auch bei der Geschichte von Maria und Martha. Da hat er auch zweimal zu ihr gesagt, Martha, Martha, um sie auf ihre falsche Einstellung hinzuweisen. Und auch später beim Abendmahl spricht er voller Emotion auch zu Petrus. Das finden wir in Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ist es nicht auch bei uns so, wenn uns was ganz wichtig ist, dass wir diese Worte oder wenn wir jemanden ansprechen, mehrfach aussprechen. Und Jesus verwendet jetzt bei dieser Klage über Jerusalem ein schönes Bild. Er sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Unser Herr ist voller Liebe und Fürsorge für sein Volk. Er möchte wie eine Henne ihre Küken, das Volk sammeln und es auch beschützen. Aber das Volk will nicht. In diesem Bild wird deutlich, wie Gott, der Herr, seine Flügel über uns Menschenkinder ausbreitet. Und Jesus Christus sagt hier selbst, dass er Gott ist, dass seine Flügel groß sind und mächtig, um Menschen vor dem kommenden Gericht Gottes zu retten. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Christus selbst ist es, der die Menschen sammelt, der die Menschen rettet und auch zu sich zieht. Er vergleicht sich hier selbst mit einem Vogel, mit einer Henne, aber ein Vogel, unter dessen Gefieder man Schutz findet. Und dieses Bild, das finden wir im Alten Testament immer wieder. Zum Beispiel Psalm 36, Vers 7. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott! Darum finden die Menschenkinder Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Psalm 57, Vers 2. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn meine Seele vertraut auf dich und ich suche Zuflucht im Schatten deiner Flügel, bis die Unglückstage vorübergehen. Psalm 63, Vers 7. Denn du bist meine Hilfe gewesen, ich freue mich unter dem Schatten deiner Flügel. Aber auch in Ruth 2, Vers 12, da sagt sie, der Herr vergilt dir dein Werk und lasse dir einen vollen Lohn zuteil werden von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügel du Zuflucht gesucht hast. Jesus spricht hier davon, dass er die Kinder Jerusalems versammeln wollte, aber Jerusalem hat sich gewehrt, sie wollten nicht. Und es gibt auch heute Menschen, die unser Herr Jesus Christus retten will und die er auch rettet. Aber es gibt Menschen, die nicht wollen und sich gegen ihn stellen. Er spricht diese Worte hier zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, aber auch zu der ganzen Führung im Land. Und aus den letzten Monaten, die Predigten durch Lukas, haben wir schon gesehen, wie oft sie sich gegen ihn gestellt haben. Die falschen Gläubigen und die falschen geistlichen Leiter haben sich seit jeher am meisten gegen die Rettung durch Gott gestellt. Und das ist bis heute so geblieben, dass viele denen wären, die ins Reich Gottes eingehen wollen. Und leider ist es oft auch heute so in den Großkirchen. In Lukas 11, ab Vers 47 lesen wir ein Gerichtsurteil über diese Menschen, die anderen wehren, dass sie gerettet werden. Da sagt Jesus folgendes Urteil über sie. Schlimm wird es euch ergehen. Ihr errichtet Grabmäler für die Propheten, die eure Vorfahren vor langer Zeit umgebracht haben. Ihr Mörder, ihr bestätigt und erklärt für richtig, was eure Vorfahren getan haben. Ja, ihr hättet genauso gehandelt. Über euch hat Gott in seiner Weisheit gesagt, ich werde ihnen Propheten und Apostel schicken und sie werden einige töten und die anderen verfolgen. Ihr, die Angehörigen dieser Generation, werdet für die Ermordung aller Propheten Gottes seit der Erschaffung der Welt zur Rechenschaft gezogen werden. Angefangen von der Ermordung Abels bis zur Ermordung Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Heiligtum getötet wurde. Ja, das alles wird euch zur Last gelegt werden. Wie schlimm wird es euch, die ihr das Gesetz kennt, ergehen. Denn ihr versteckt den Schlüssel der Erkenntnis vor den Menschen. Ihr kommt selbst nicht ins Reich Gottes und hindert andere daran, hineinzukommen. Wie furchtbar, es ist echt furchtbar. Oder auch Matthäus 23, ab Vers 13. Euch, Schriftgelehrten und Pharisäern, wird es schlimmer gehen, ihr Heuchler. Denn wenn ihr andere nicht ins Himmelreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jesus macht mit dem Bild der Henne und der Küken deutlich, dass es ihm wirklich ein Herzensanliegen ist, dass Menschen bei ihm Schutz und Geborgenheit finden. Und er ruft wie eine Henne ihre Küken. Wenn die ruft, die sausen ganz schnell zu ihr, schlüpfen unter die Flügel und du siehst sie nicht mehr. Geborgenheit und Schutz, ist das nicht etwas, wonach du dich auch sehnst? Eine Geborgenheit, bei der du wirklich wissen darfst, hier bin ich, hier finde ich Frieden, hier komme ich zur Ruhe. Es ist eine Sehnsucht in uns, eine tiefe Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit in allen Angelegenheiten unseres Lebens. Sie ist in uns angelegt, diese Suche. Und ich möchte dich gerne fragen, wo suchst du Geborgenheit? Und ich denke, wir wissen alle, wenn wir am falschen Ort suchen, dann werden wir enttäuscht werden. Was haben wir nicht schon alles ausprobiert? Und das alles kann für einen Moment Geborgenheit vorspielen. Sei es in Beziehungen, ja, es kann einen kurzen Augenblick Geborgenheit geben. Sei es in anderen Dingen, die uns wichtig sind. Aber letztendlich werden uns diese Dinge enttäuschen. Denn vollkommene, ewige Geborgenheit können wir nur bei Jesus Christus finden. Aber dazu müssen wir zu ihm kommen. Wie die Küken, eng mit ihm verbunden sein, ganz eng bei ihm, unter seinen Flügeln. Wir müssen zu ihm kommen und in einer echten, engen, lebendigen Beziehung leben. Und ihr Lieben, das ist eine Beziehung ohne Religion. Hört sich vielleicht im ersten Moment falsch an, aber es war das Problem der Pharisäer. Sie wollten durch religiösen Gehorsam zu Gott kommen, durch Religion. Aber der Herr möchte keinen blinden Gehorsam. Er möchte Beziehung zu uns haben. Dazu sind wir geschaffen, auf ihn hin angelegt, auf eine Beziehung in der Gemeinschaft, in Lob und Anbetung. Und die finden wir auch genau darin, im Lob, in der Anbetung, im Bibellesen, durchs Abendmahl oder Gemeinschaft in der Gemeinde, mit unseren Geschwistern. Denn er ist ja mitten unter uns. Das hat er uns versprochen. Das bedeutet für uns, sich Jesus zuzuwenden, wie zu einem lieben Freund, von dem ich möchte, dass er Anteil an meinem Leben hat. Und ich möchte auch immer mehr von ihm kennenlernen. Mit ihm im Gespräch zu bleiben. Zu wissen, was er mir heute zu sagen hat. Ich möchte auf seine Worte hören, wie auf die Worte eines guten Freundes. Und die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf, zu ihm zu kommen, Teil seiner Gemeinde zu sein, die Geborgenheit und den Schutz zu finden, zuallererst bei ihm. Und sichtbar für die Welt wird das im Miteinander in der Gemeinde unter seinen ausgebreiteten Flügeln. Stellt euch einmal vor, die Henne sieht plötzlich die Gefahr und ruft die Küken, sie will sie sammeln, aber die Küken kommen nicht. Stattdessen rennen sie in ihr Verderben. Ist es nicht furchtbar? Aber traurigerweise ist es genau die Realität bei uns Menschen. Schaut euch doch die Geschichte an. Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen, damit sie Gemeinschaft mit ihm im Paradies haben. Doch schon die ersten Menschen misstrauten Gott und brachen sein einziges Gebot: Du sollst nicht essen von diesem Baum. Und dann kam Mose, hat die Gebote gebracht. Und das Volk Israel hat so viel erlebt mit ihm und immer wieder haben sie sich von ihm abgewendet. Gott hat Boten zu diesem Volk Israel geschickt, um sie zurückzurufen in die Beziehung mit ihm. Die Propheten brachten die Botschaft, dass eines Tages Gericht kommen wird, wegen des Ungehorsams über den Geboten, wegen aller Sünde des Volks und der Rebellion gegen ihn. Aber sie hatten in dem Gericht, in dem Gerichtsspruch auch Hoffnungsworte, nämlich, dass Gott gnädig ist und vergeben möchte, dass Umkehr möglich ist. Aber Jesus sagt hier selbst, wie haben die Menschen in Jerusalem und auch ganz Israel darauf reagiert? Sie haben die Botschafter Gottes, die ihnen diese rettende Botschaft brachten, getötet, umgebracht. Aber Gott hört nicht auf, um sein Volk zu werben. Zu guter Letzt wird er selbst Mensch und kommt zu den Menschen. Er offenbart sich ihnen in der Person Jesus als, ja, der Gott der Liebe in Person. Liebevoll und sanftmütig lebt er unter ihnen, handelt er unter ihnen und tat den Menschen Gutes. Doch die Menschen wollten das nicht hören und haben gegen ihn rebelliert. Sie hören seinen Ruf nicht. Sie lehnen ihn ab. Am Ende kreuzigten sie ihn. Genau wie es Jesus angekündigt hatte. Er wird in Jerusalem sterben. Wir haben heute Morgen genau diese Geschichte in dem Gleichnis gehört von den schlechten Pächtern dieses Weinbergs in Markus 12. Genauso ist es gekommen. Es gibt aber für uns alle eine gute Nachricht heute Morgen. Auch wenn Jerusalem nicht gewollt hat, Gott hat nicht aufgehört zu rufen. Hier und jetzt spricht Gott durch sein heiliges Wort und ruft: Ich werbe immer noch um dich. Vertrau mir doch. Komm unter meine Flügel. Die Entscheidung, die liegt bei dir. Willst du sein wie Jerusalem und dich fernhalten? Die Einladung steht: Komm, hör seinen Ruf, finde Schutz und Geborgenheit bei ihm. Komm, wie diese kleine Schar Küken, die sich bei ihm ganz nah, ja, zusammenkuscheln bei ihm. Das ist es, was uns auch als Gemeinde ausmachen soll. Zusammenrücken, ganz nah bei ihm. Denn bei ihm finden wir Schutz und Geborgenheit. Es gibt noch einen letzten Vers, der ziemlich ernst ist. Vers 35. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und jetzt Vers 35, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn. Noch gilt die Einladung, zu ihm zu kommen. Auch damals, in der Zeit, als er gepredigt hat. Aber dieser Vers 35 macht deutlich, dass es ein zu spät gibt. Jesus verkündigt hier nämlich prophetisch das, was schon in naher Zukunft für die Juden damals geschehen wird. Es gibt einen Zeitpunkt, in dem er triumphieren wird, aber das wird dann nicht mehr für alle gut sein. Er greift hier auf zwei Zitate aus dem Alten Testament zurück, Jeremia 12 und Jeremia 22. In Jeremia 12 heißt es in Vers 7, ich habe mein Volk, mein besonderes Eigentum, aufgegeben. Ich habe die Menschen, die ich liebe, ihren Feinden ausgeliefert. Ganz schreckliches Gerichtswort. Und in Jeremia 22, Vers 5, wenn ihr diese Warnung jedoch in den Wind schlagt, dann soll dieser Palast ein Trümmerhaufen werden. Das habe ich mir geschworen, spricht der Herr. Genau das ist geschehen. Circa 40 Jahre, nachdem Jesus diese Warnung ausgesprochen hat, wird Jerusalem gerichtet. Gottes Werkzeug dabei waren die Römer. Sie haben im Jahr 70 nach Christus die Stadt ausgehungert, erobert, den Tempel zerstört, die Stadt geschliffen und alle Einwohner getötet oder vertrieben. Jesus greift zurück auf die Propheten, auf die Prophetie aus dem Alten Testament und macht deutlich, dass der von Gott verkündigte Plan in Erfüllung gehen wird. Sein Wille wird nämlich geschehen. Herodes kann es nicht verhindern, egal wie sehr er droht. Auch Jerusalem kann es nicht verhindern. Sie haben die Propheten getötet. Sie werden auch Jesus töten. Aber letztendlich werden sie dafür Rechenschaft ablegen müssen. Herodes ist gestorben. Jerusalem wurde zerstört. Aber Jesus, er ist am dritten Tag auferstanden. Er hat triumphiert. Nach der Kreuzigung. Am dritten Tag Sieg über Tod und Sünde. Auferstehung. Das war dieser gute Plan, den er zuvor verkündigt hatte. Darüber hinaus hat er sich 40 Tage als der Lebendige offenbart und ist dann in den Himmel aufgefahren. Und er hat gesagt, dass er von dort wiederkommen wird, um die Toten und die Lebendigen zu richten. Und dann wird das, was hier in dem Vers 35 steht, in Erfüllung gehen. Diese Zerstörung Jerusalems war nur ein Schatten, ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Gericht Gottes, das mit Sicherheit kommen wird. Was können wir heute Morgen aus diesem Text mitnehmen? Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Und im Abendmahl bezeugen gläubige, wiedergeborene Menschen Jesu Leben und Jesu Sterben. Dass er als Messias, als Retter auf die Welt gekommen ist und dass sie Rettung erfahren dürfen, wenn sie sich unter seinen Flügeln bergen. Was geschieht aber, wenn man Jesus Christus nicht haben will, wenn man ihn ablehnt, wenn man sich nicht bergen will unter seinen Flügeln? Dann, sagt das Wort Gottes, wirst auch du ewig zugrunde gehen. Was Jesus zu Jerusalem gesagt hat, gilt dann auch demjenigen, der Jesus ablehnt. Ihr wollt euch nicht bergen unter meinen Flügeln, so seid ihr nun dahingegeben und das Gericht kommt. Auch dein Lebenshaus wird zugrunde gehen, wenn du nicht zu Jesus Christus kommst und dich unter seine Flügel begibst. Deshalb der Aufruf heute Morgen an uns alle. Komm zu Jesus, bevor es zu spät ist. Jesus hat gesagt, ringt danach, durch die enge Pforte zu gehen. Und ich sage jetzt noch dazu, bevor sie für immer verschlossen wird. Sie wird nicht mehr wieder aufgehen. Dann wird nur noch sein Heulen und Zähneklappern bei denen, die erkennen, was sie verpasst haben, dass sie sich auf die falsche Seite gestellt haben. Jeder, der schon anderen die gute Botschaft weitergegeben hat, hat schon die Erfahrung gemacht, dass diese Botschaft abgelehnt wird. Ja, dass sogar darüber gespottet wird. Wo ist denn euer Jesus? Seit 2000 Jahren ist er nicht zu sehen. Wo soll er denn sein? Er ist tot. Aber hier in Vers 35 macht Jesus eines deutlich. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Bis die Zeit kommt. Wir dürfen, weil wir sein Wort haben, die Zeichen der Zeit erkennen. Wir wissen, er wird bald wiederkommen als König. Und dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und wer zu Jesus gehört, darf wissen, an diesem Tag werden die, die ihm gehören, die unter seinem Flügel Schutz suchen, jubeln und sich freuen. Sie werden genau das ausrufen, was hier steht. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wunderbare Hoffnung für uns. Aber es wird auch andere geben, die werden voll Schrecken sagen, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Denn der da kommt, der ist nicht ihr Retter, weil sie nicht zu ihm gekommen sind, als er gerufen hat. Sie werden von ihm gerichtet werden. Amen.
Amen.
Friedemann, Harry, kommt ihr nach vorne? Ja, wir wollen Abendmahl halten und Bezug nehmend auf das, was wir heute gehört haben, möchte ich euch jetzt zum Abendmahl einladen, denn Jesus ruft dir ganz persönlich heute zu, komm, ich will euch versammeln wie Küken unter die Flügel einer Henne, komm zu mir, hier findest du Schutz und Geborgenheit. Jesus möchte nicht, dass du ihn aus der Distanz betrachtet. Er möchte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass du in einer Beziehung mit ihm lebst. Nur so werden wir bei ihm wirklich Geborgenheit und auch Schutz für unser Leben finden. Er ist der Einzige, der dich gerecht sprechen kann und so wieder dir Frieden mit Gott verschafft. Und wer das erlebt hat, der hat einen Frieden gefunden, den diese Welt nicht kennt. Aber wir wissen, auch wir Christen sündigen noch. In uns ist ein Widerstreit des Alten mit dem neuen Menschen. Aber wie gut ist es, dass wir wissen dürfen, dass Jesus seinen Kindern vergeben will, alle Schuld von uns abwaschen will, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Bring deine Schuld im Gebet vor ihn. Bitte ihn um Vergebung und dann komm und verkündige durch das Abendmahl seinen Sieg, indem wir dann gemeinsam an das denken, was am Kreuz geschehen ist, an diesen wunderbaren Tausch. Sein Leben, damit deines, meines gerettet wird. Als Jesus seinen Jüngern die Füße waschen wollte, war Petrus ganz empört und hat gesagt, du darfst mir nicht die Füße waschen. Aber Jesus hat ihm erklärt, wieso das nötig ist. dass er rein wird. Und er hat gesagt, ja, auch den Kopf und die Hände und alles, wasch alles an mir. Und Jesus hat gesagt, ja, die, die schon rein sind, die bedürfen keiner ganzen Waschung mehr, nur die Füße noch. Und vielleicht ist es heute bei dir so, dass Jesus dir den Schmutz des Alltags, des Lebens, deine Sünden abwaschen muss. Aber wenn du zu ihm gehörst, dann bist du rein. Bring ihm deine Schuld und dann komm. Wenn du aber innerlich noch nicht diesen Frieden hast mit ihm, wenn du Jesus als deinen Retter ablehnst, dann lass das Brot und den Saft an dir vorübergehen und sei kein Heuchler. Ich lese uns die Einsetzungsworte, die uns Paulus gegeben hat, aus 1. Korinther 11, Vers 23 und 24. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Würdest du mit uns beten, Harry?
Ja, Jesus. Brot ist das Symbol für deinen Leib. Es steht dafür, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast. Die Enge zu deinem Vater, die Liebe zu deinem Vater ist nie unterbrochen worden und trotzdem warst du fern von ihm, indem du Mensch geworden bist. Aber die Verbindung war immer hergestellt. Durch einen Geist, ja, den du auch uns geschenkt hast. Herr, und ja, dieser Leib, der hat genauso empfunden wie wir. Er hat Schmerz empfunden, Trauer, Not, aber auch Freude, Lachen, Gemeinschaft, Freundschaft, aber auch Ablehnung und Hass. Herr, und du hast diesen Leib nicht geschont bis zum Schluss. Du bist deinen Weg gegangen, so wie wir gehört haben. Hast dich von nichts beeinflussen lassen, was in irgendeiner Weise deinem Ziel entgegensteht. Und das alles hast du nur aus einem einzigen Grund getan, nämlich um uns als Vorbild zu dienen, damit wir uns ganz und gar nach dir ausrichten, schauen, wie du bist, schauen, was du von uns möchtest. Herr, du bist unser Ideal eigentlich. Wir reden heute viel von Idealen, aber du bist das größte Ideal, weil du vollkommen warst, ganz und gar, ohne Sünde. Und so dürfen wir uns, ja, auf dich berufen. Wir dürfen auf dich schauen und du bist unser guter Ratgeber. Das alles verkörperst du in deinem Leib, der so, ja, ausgefüllt war mit dem Heiligen Geist. Deshalb möchte ich dich bitten, dass du auch uns immer wieder daran erinnerst, dass wir einen Geist besitzen, Herr, den wir von dir bekommen haben. Dass wir uns danach ausrichten, auf dich zu schauen, der du unser Trost bist, der du uns helfen willst, der unsere Not kennt, unsere Zweifel, zu dem wir aber auch immer jedes Mal kommen können, wenn wir versagt haben. Unsere Schuld vor dich legen, Herr. Und du musst uns nur noch die Füße waschen, Herr, weil alles andere durch deine Tat schon am Kreuz, ja, gereinigt worden ist. Hab du Dank dafür. Amen.
Amen.